Was tun, wenn der Strom länger wegbleibt? Eine 6200 Einwohnergemeinde hat die Antwort. Bürgermeister Ralf und Feuerwehrchef Jan aus Ellerau zeigen, wie aus einer einfachen Frage ein kompletter Krisenplan wurde. Es geht los.
Crashkurs Krise. Der Podcast für Krisenmanagement und Bevölkerungsschutz. Mit Andreas Karsten und Manuel Weißkopf.
Hallo, liebe reingeschaltete Dauerabonnenten, Freunde, Fans. Beim Crashkurs Krise, der Podcast, der sich mit den Themen beschäftigt, rund um Krisenvorbereitung, Katastrophenschutz und Krisenmanagement. Schon mal einen wunderschönen guten Morgen aus Ingolstadt, aus Bayern. Andreas, heute haben wir das Hamburger Wetter. Bei uns ist richtig Schietwetter, wie man so schön sagt. Wir haben heute Gäste. Bei uns ist heute der Jan Ahlers und der Ralf Martens. Die beiden kommen aus einer Gemeinde namens Ellerau. Ellerau ist nicht der Nabel der Welt. Das hat gute 6000 Einwohner. Aber Ellerau ist laut unserem Andreas ein leuchtendes Beispiel. Und jetzt bin ich total gespannt, Andreas, warum Ellerau?
Ja, moin Manuel. Moin Ralf und Jan. Grüße euch. Warum Ellerau? Wir haben uns kennengelernt bei einer Informationsveranstaltung im Landkreis Segeberg und der Ralf und der Jan haben vorgestellt, was die Gemeinde Ellerau oder wie sie sich auf einen Stromausfall vorbereitet. Und ich war beeindruckt, weil Ellerau nun nicht die größte Gemeinde Deutschlands ist und was sie mit den wenigen Ressourcen, die sie zur Verfügung hat, auf die Beine gestellt hat. Das ist schon sehr beeindruckend und, glaube ich, ein Beispiel für viele andere kleine Kommunen auch. Man muss nicht immer groß sein und man muss auch nicht immer auf seinen Landkreis warten, sondern man kann auch schon selbstständig tätig werden.
Das heißt, wir kriegen heute sozusagen ein Live-Beispiel von den beiden gezeigt, wie man denn diese großen, hochtrabenden Tipps, die man immer hört, auch in überschaubarem Aufwand in einer kleineren Gemeinde wirklich gut auf die Straße kriegt. Ich bin total gespannt. Hallo Jan, hallo Ralf. Sagt doch mal kurz was zu euch. Was macht ihr? Wie seid ihr überhaupt zu dem Thema gekommen?
Ich fange mal an. Ich bin Bürgermeister hier in Ellerau. Nicht wie du das sagst, Manuel Ellerau, sondern Ellerau. Eller für die Erlen und Au für einen Bach. Also das Dorf am Bach der Erlen. Ja, ich bin seit 7,5 Jahren Bürgermeister hier in Ellerau. Man hat viel zu tun und wir haben eine wunderbar funktionierende Feuerwehr mit unheimlich viel Teamgeist und Engagement und eben auch das spiegelt sich bei den Politikern wieder. Ohne die wäre alles gar nicht so möglich. Jan,
ja,
erzähl du doch mal was.
Guten Morgen auch von mir. Hallo. Die Feuerwehr Ellerau. Ich bin hier seit 28 Jahren Mitglied in der Feuerwehr, seit 13 Jahren Gemeindewehrführer und bilde hier mit meinem Stellvertreter, dem Jan Bronstadt, ein super Team. Also zumindest aus meiner Sicht, ohne ihn würde es keinen Spaß machen und ich glaube, er sieht es genauso. Ja, wie sind wir zu dem Thema nachher am Ende gekommen? Wir haben das eigentlich schon ziemlich lange auf der Agenda, aber wie wir das ja nachher erzählen werden, da steckt ein bisschen Arbeit drin, da brauchst du auch Geld für und ich sag mal so, die Rahmenbedingungen in der Welt waren immer nicht so, dass die politische Bereitschaft, Geld auszugeben, für dieses Thema recht hoch war. Da war der Zeitpunkt denn nachher günstig, aber da kommen wir ja zu, ne?
Das hast du jetzt sehr schön formuliert, das ist schon mal, das nehme ich so mal mit, die Formulierung.
Kann ich gleich eingreifen, Ralf, die Frage an dich. Ihr seid ja keine Katastrophenschutzbehörde, sondern kreisangehörige Gemeinde. Wie kommt man dann auf die glorreiche Idee, Geld in die Hand zu nehmen für eigentlich eine Katastrophenschutzaufgabe, die ja zum Landkreis gehört? Und wie ich dann, das wird Jan sicherlich noch erzählen, ja auch viel Zeit zu investieren in eine Aufgabe, die anderswo halt durch die Landkreise bewerkstelligt werden.
Also das sehen wir nicht so, dass nur der Kreis immer dafür zuständig ist. Wir sind im Prinzip die Letzten in der Kette. Wir müssen gewährleisten, dass wir bestimmte Dinge umsetzen können, dass wir eine gewisse Notversorgung, wenn kein Strom da ist, einfach gewährleisten können. Dass wir Anlaufpunkte haben, dass einfach Personen mit Fragen zu uns kommen können, dass wir ein Dach unter Umständen auch bieten und dass wir verschiedene Möglichkeiten bieten. Da kommen wir nachher noch zu. Und der Angang war einfach Ende 2022 nach dem Krieg mit der Ukraine, dass wir gesagt haben, wir tun uns einfach mal zusammen. Die Idee kam von der Feuerwehr und von mir. Jan hatte das eben ja schon kurz beschrieben. Und dann haben wir uns erst im kleinen Kreis mit 4 Leuten zusammengesetzt. Polizistin und Jan und Jan, die beiden Wehrführer und stellvertretende Wehrführer und ich. Und haben einen ersten Plan gemacht. Wie könnte es aussehen? Wen könnten wir einladen?
Und dann haben wir es nachher ein bisschen größer aufgezogen, weil wir gemerkt haben, okay, da steckt was hinter. Du brauchst auch Geld, aber am Ende brauchst du immer Geld, egal was du machst. Also das können jetzt nicht nur wir seitens Feuerwehr, seitens Bürgermeister machen. Wir brauchen da eben auch die Politik mit an Bord. Und da haben wir bei uns hier im Ort auch schon länger durch andere Themen, was die Feuerwehr immer mal so bewegt, gerade wenn es um Investitionen geht, ist es ja gut, die Politik mitzunehmen. Da haben wir einen sogenannten Arbeitskreis Feuerwehr. Das nennen andere, die haben vielleicht einen offiziellen Ausschuss dafür oder wie auch immer in ihrer Gemeinde. Nur eben in so einer kleinen Gemeinde hast du jetzt keinen eigenen politisches Gremium, das sich nur um Feuerwehr kümmert. Aber wir haben in unserer Arbeit erkannt, wenn du mit deinen Themen zur Gemeinderatssitzung oder zum Koordinierungs- und Finanzausschuss hingehst, wenn du da mit deinen Feuerwehrthemen hingehst in eine Tagesordnung mit 16 Unterpunkten und du bist der eine kurz vor Ende und dann sollst du argumentieren, warum das Löschfahrzeug demnächst jetzt 420.000 Euro kostet. Na, mittlerweile sind wir bei 680, wenn man sowas kauft, aber das ist dann was anderes. dass da eben in diesem Zeitfenster von wenigen Minuten nicht viel Verständnis auf der einen Seite sein kann oder weniger. Also haben wir gesagt, wir brauchen so einen Arbeitskreis. Den haben wir hier gegründet gehabt, bestehend aus der Wehrführung, aus dem Bürgermeister, den Fraktionsvorsitzenden und da haben wir glücklicherweise nur 3, also das ist dann eben noch relativ überschaubar und eben immer der Vorsitzende des Koordinierungs- und Finanzausschusses, so als Wächter der Finanzen. Und so haben wir uns dann regelmäßig getroffen, um eben Feuerwehrthemen zu bewegen, die in die Politik reinzugeben auf einer Ebene, wo wir uns wirklich mal nur um das Thema Feuerwehr kümmern. Ich sage mal, nach den Kindergärten das teuerste Hobby einer Gemeinde, ne? Was ja gesetzlich auferlegt ist, was ja auch gut und richtig ist, aber eben, da muss man sich dann auch seitens Politik etwas mehr drum kümmern, als wenn wir, und ich will niemanden was in Frage stellen, aber wenn wir über, sagen wir, Sportvereine im Allgemeinen reden oder, da ist die gesetzliche Aufgabe muss halt etwas intensiver bearbeitet werden gerade. Und das ist ja leider das Problem, weil wir Schweine teuer sind. Das ist einfach so.
Willst du mehr von Crashkurskrise hören? Dann gehe auf hallo.debug.eu/podcast und melde dich an. Du bekommst exklusive Bonusfolgen, neue Folgen schon vor der Veröffentlichung und kannst selbst Fragen einreichen. hallo.debug.eu/podcast. Sei dabei.
Spezialausrüstung und Spezialpersonal mit Ausbildung kostet in jedem Bereich Geld, egal ob es Gefahrenabwehr oder Investitionen in, ich sage jetzt mal, Unternehmen oder Ähnliches ist. Das ist leider so.
Bevor wir, sag ich mal, vertieft in die Diskussion reingehen, vielleicht, Ralf, stellst du mal kurz die Gemeinde Ellerau vor. Auch so finanztechnisch ist sicherlich interessant. Ich weiß nicht, ob ihr einen riesen Betrieb in der Nähe habt, wo einfach die Millionen in die Gemeindekasse fließen. Und dann könnte Jan vielleicht anschließend mal sagen, das Ergebnis überhaupt. Was habt ihr eigentlich gemacht oder wie bereitet ihr euch auf einen längerfristigen Stromausfall vor?
Ja, Andreas, das tue ich gern. Wir sitzen in Schleswig-Holstein. Wir sind eine Autobahnausfahrt nördlich von Hamburg. Vom Elbtunnel sind wir ungefähr 28 Kilometer nördlich entfernt und wir haben 6.200 Einwohner. Die Feuerwehr hat um die 60, 65 Mitglieder. Wir haben 4 Kindergärten im Moment noch, aber auch dort ist es notwendig, dass wir sparen müssen. Wir haben in der Gemeindevertretung beschlossen, eine Kita, die kleinste mit 40 Plätzen, zu schließen, weil einfach auch die Kinder nicht da sind. Von den Finanzen her ist es so, dass wir Einnahmen und Ausgaben in ungefähr einer Höhe von 20 Millionen Euro haben und der kommende Haushalt sieht im Moment nach dem ersten Entwurf ein Minus von 3,5 Millionen Euro vor und das ist leider für die nächsten 2 Jahre auch der Fall. Wir haben damit zu tun, dass viel einfach teurer wird. Durch die 4 Kindergärten haben wir sehr, sehr hohe Personalkosten und wenn man da 6 Millionen Personalkosten hat und 10% Steigerung kamen in den letzten Jahren, dann sind das mal eben 600.000 Euro zusätzlich. Das ist einfach schwer von einer Kommune in unserer Größenordnung zu stemmen. Wir haben ungefähr 4,5 Millionen Euro an Gewerbesteuereinnahmen. das stagniert und es ist da im Moment keine Aussicht darauf, dass sich das deutlich steigern wird. Für wichtige Dinge ist es aber so, dass wir immer Geld da haben und auch das erübrigen. Und die Politik ist immer vor der wichtigen Aufgabe, zwischen den Wünschen, die da sind, nicht nur für die Feuerwehr, aber auch bei Kitas oder Personal oder Sportvereinen und dem, was das Portemonnaie zulässt, zu entscheiden, was brauchen wir denn, was können wir uns leisten. Und das ist eine wirklich sehr, sehr schwierige Gratwanderung. Aber bisher kriegen wir das in den drei Fraktionen auch, ich glaube, gut hin. Jan?
Ich denke auch, ihr kriegt das gut hin. Ne? Manche Entscheidung Danke. Gefällt mir einfach nicht, aber das ist normal. Das gehört sich so. Deswegen alles in Ordnung. Wir dürfen uns hier als Feuerwehr Ellerau auch überhaupt nicht beschweren. Also ich sage immer, Leute, guckt euch mal woanders um. Uns geht es hier wirklich gut. Wenn es darum geht, dass wir anmelden, wir haben Bedarf, dann wird der eigentlich immer gehört. Und er wird auch, sagen wir mal, zu 80% umgesetzt. Und wir sind da auch so, dass wir eigentlich nie mit Blödsinn um die Ecke kommen. Und das ist vielleicht auch der Vorteil, den wir da hatten, dass wir eben, dass man gerne mal zuhört, wenn wir was sagen. Und das ist eben gerade auch zum Thema Schwarzlage dann eben der Fall gewesen, wo wir also auch die Warnsignale über den Kreisfeuerwehrverband bekommen haben. Dass, was wurde uns da teilweise berichtet, dass eben das Thema der Drohnenflüge über Energieanlagen zugenommen habe, damals in 21, 22. Dann eben der Wegfall von Nord Stream, die Gasmangellage, all solche Sachen. Und dann waren wir eben kurz vorm Winter und haben gesagt, Mensch, wir müssen hier dringend irgendwie uns mal überlegen, was machen wir denn eigentlich, wenn? Die einfache Aussage ist, macht der Kreis, der ist ja die Katastrophenschutzbehörde. Das Interessante ist aber, das Kreishaus ist 50 Kilometer weit weg. Also da laufen die Leute nicht hin. Wenn hier kein Strom mehr aus der Leitung kommt, dann stehen die als erstes wo? Direkt in Ellerau, aber nicht vom Rathaus, weil da wird es auch dunkel sein. Die stehen nachher bei uns vor der Feuerwache, weil wir Stand heute das einzige notstrombespeiste Gebäude sind. Das heißt also, wenn der Strom weg ist, wir haben hier Licht und das führt zum Problem. Ich habe dann immer gesagt, Leute, das ist dann, müsst ihr euch vorstellen, wie die Motte abends. Die fliegt halt zum Licht und das machen auch alle Bürger. Was normal ist, weil man eben sagt, da ist Strom, da gehe ich hin. So, aber wie geht man damit nachher um? Und bevor wir uns das immer erst in dem Moment fragen, haben wir gesagt, dann lass uns doch einen Plan ausarbeiten, dass wir uns nicht erst angucken müssen und sagen, was machen wir denn jetzt? Sondern, dass wir überhaupt grundsätzlich eine Idee haben. So ging es dann los. Ne? Und dann hatten wir erst diese kleine Runde, in der wir eben uns mal so grundsätzlich angeguckt haben und gesagt haben, welche Problemfelder gibt das überhaupt? Worüber müssen wir überhaupt nachdenken? Und da sind viele Problemfelder aufgeploppt, wo wir gemerkt haben, da haben wir gar keinen Einfluss drauf. Da können wir auch nicht viel für machen. Außer, dass wir bei den jeweiligen Stellen mal nachfragen. Sag mal, wie ist das eigentlich bei dir? Also wenn wir, ein Beispiel war Wasserwerk. Wo kommt denn Frischwasser her? Ne? Habe ich überhaupt noch Frischwasser, wenn ich keinen Strom habe? Was mache ich mit dem Abwasser, wenn ich keinen Strom habe? Das muss ja auch irgendwo hin. Kühlkette, gibt es denn überhaupt noch Nahrungsmittel? Wer hat denn noch welche? All solche Sachen. Ne? Und so entwickelte sich das Ganze dann langsam. Und seitens Feuerwehr haben wir angefangen und gesagt, wie gehen wir denn eigentlich mal vor, wenn der Strom weg ist? Weil wir müssen ja eventuell damit auch einrechnen, dass wir dann keine Alarmierungseinrichtungen mehr haben, weil ohne Strom kannst du deine Leute schon mal nicht mehr alarmieren. Gut, jetzt wissen wir, die sind alle ein bisschen notstrombespeist, diese Funkmasten, über die wir da reden, und die werden auch einen Augenblick durchhalten, also vielleicht geht da noch was. Aber vom Grundsatz her haben wir für Feuerwehr erstmal festgelegt, wenn der Strom weg ist, findet sich nach einer halben Stunde die Wehrführung mit dem Bürgermeister hier in der Wache ein, ganz automatisch. Und dann gucken wir mal, ob wir Informationen vom Kreis, von wem auch immer bekommen. Wie lange müssen wir denn damit rechnen, dass der Strom wegbleibt? Das ist so der erste Schritt. Und wenn nach 2 Stunden immer noch kein Strom da ist, dann hat die Mannschaft die Order, finde dich an der Wache ein, wenn du kannst. Dass wir hier eben gucken, wen haben wir alles da? Was brauchen wir überhaupt? Können wir eine Wachenbereitschaft schon mal darstellen? Weil das Leben hört ja nicht auf, nur weil kein Strom mehr da ist. Das geht ja weiter. Es kann ja trotzdem zu Not- und Unglücksfällen kommen, die in unser Hauptaufgabengebiet reinzählen. Also müssen wir ja möglichst schnell Hilfe leisten können. Und das kannst du halt nur dann, wenn eine Truppe vor Ort hier sitzt.
Ich darf das mal ganz kurz zusammenfassen. Da sind nämlich ein paar interessante Ansätze drin. Ihr habt angefangen mit einer Szenariendiskussion im kleinsten Rahmen und seid draufgekommen, dass ihr selber nicht mehr handlungsfähig sein werdet, weil ihr der einzige leuchtende Punkt seid und davon ausgeht, dass euch die Bevölkerung deswegen schon mal lahmlegt. Dann habt ihr die anderen in die Szenariendiskussion sozusagen mit eingebunden, alle relevanten Fachstellen mit reingeholt und dann erste Konzepte entwickelt, nämlich die kommunikationslose Alarmierung. Wir können nicht kommunizieren, also wenn das eine halbe Stunde dauert, treffen der Ralf, der Jan und der Jan sich schon mal pauschal an einem Ort genau. Und gucken mal, wie es weitergeht. Und wenn das länger als die 2 Stunden dauert, dann kommt der Rest der Mannschaft automatisch nach, wenn er kann. Das ist ja schon mal ein richtig guter Schritt. Und bis jetzt haben wir noch nicht viel Geld verbrannt.
Genau. Ich möchte das mal eben kurz ergänzen. Jan sagte eben schon, die Motten fliegen dahin, wo das Licht ist. Und du, Manuel, sagtest eben auch, da wo Licht ist, da bewegt sich etwas hin. Und das war auch unser erster Punkt, wo wir dann verschiedene Gebäude benannt haben, dass wir die eben als Leuchttürme benannt haben. Das war unser Sprachgebrauch damals, da wo man im Endeffekt hingeht. Und die Personen, die dann dort den Hut aufhaben, waren in unserem Sprachgebrauch dann die Leuchtturmwärter. Und ja, mittlerweile kümmern sich ja viel, viel mehr Personen und Institutionen um sowas. Und das hat mittlerweile ja einen ganz anderen Begriff bekommen, nämlich Notfallinformationspunkt. Ja, so heißt es hier in Schleswig-Holstein. Und kann man natürlich alles so benennen. Das ist vielleicht auch etwas treffender. Aber ich mag einfach unseren ursprünglich gewählten Begriff von einem Leuchtturm und von dem Leuchtturm Wärter. Und wer das ist, da kommen wir sicherlich
gleich. Ich finde ihn auch sehr sympathisch, muss ich sagen, Ralf. Das macht das Ganze wesentlich weniger komplex und viel genau. Sympathischer.
Ja. Bevor Jan, du weitermachst, ich bin ja Ausbilder für Stabsarbeit und da fiel mir natürlich sofort ein, wo du gesagt hast, dass der Bürgermeister plus die Wehrführung zusammentrifft. Das wird ja in meisten Unternehmen so Kernkrisenstab benannt. Deshalb, Ralf, meine Frage ganz kurz nur zwischendurch. Ist denn auch dran gedacht, diesen kleinen Stab dann zu erweitern durch Mitarbeiter und Mitarbeiter der Stadtverwaltung?
Nein, zumindest nicht regelmäßig. Wir haben keine eigene Verwaltung. Mhm. Wir haben eine Verwaltungsgemeinschaft mit dem Nachbarort und diese Verwaltung, die sorgt im Endeffekt für sich selbst, sodass wir alles, was wir überlegt haben, für eine Kommune denken, die sich nicht um Verwaltungsdinge kümmert. Und wir müssen uns nicht darum kümmern, dass das Rathaus Licht hat, dass das Bürgerbüro funktioniert, dass irgendeine IT-Lösung im Rathaus funktioniert und so weiter. Das wird alles von dem Ort, mit dem wir eben die Verwaltungsgemeinschaft haben, gemacht.
Ja, wunderbar. Aber jetzt, Jan, berichte dann weiter, wie es also vorangegangen ist.
Damit hatten wir für uns schon mal die Idee, so wie gehen wir mit dem Thema um? Wie halten wir das Thema Brandschutz und technische Hilfe aufrecht? So, und dann kam natürlich logisch die nächste Frage, was machen wir denn jetzt mit der Bevölkerung? Wo schicken wir die denn hin? Die erste Aussage, die Jan und ich getroffen haben, egal wohin, nicht hierher, nicht zur Feuerwehr. Weil wir haben hier eine andere Aufgabe. Das ist einfach so. Da wurden wir dann auch groß angeguckt. Aber das sind ja Wahrheiten, über die man reden muss. Das können wir dann einfach nicht mit darstellen. Wir müssen eben sehen, das Feuerwehrhaus haben wir entschieden, ist rein für die Feuerwehr. Und auch, und das war das Interessante, was wir dann auch eben gesagt haben, aber auch für die Angehörigen der Feuerwehrleute, denn wir reden hier ja über freiwillige Feuerwehr. Und wenn ich denn in so einer Extremsituation für den Ort da sein soll, um den Brandschutz sicherzustellen, um die technische Hilfe sicherzustellen, um eventuell andere Aufgaben wahrzunehmen, um die Ordnung aufrechtzuerhalten, was auch immer, dann muss ich dafür ja auch bereit sein. Das heißt, ich muss wissen, meine Familie ist in Sicherheit. Und die größte Sicherheit, die ich der Familie dann anbieten kann, hier als Gemeindefeuerwehr, ist eben zu sagen, dann bring die mit in die Wache. Hier ist Strom. Hier gibt es ein Getränk, hier gibt es eventuell auch noch was zu essen. Also du musst dich nicht darum kümmern, dass die zu Hause alleine sitzen, dir Sorgen machen, sondern da sitzen wir praktisch im Familienverbund dann hier, damit uns als Freiwilliger Feuerwehr die Aufgabe leichter gemacht wird. Aber dann eben die Frage, was machen wir jetzt mit dem Rest? Wir sind ja in Anführungszeichen nur 70 Kameradinnen und Kameraden plus Familie, haben wir immer noch 6000 Problemfälle. Also blöd gesprochen jetzt, ne? Aber da sind noch 6000 Bürger, die eventuell mal eine Info brauchen, mal eine Hilfe brauchen, mal auch immer. So, und dann haben wir überlegt, über welche kommunalen Einrichtungen können wir verfügen, also tatsächlich ja nur über kommunale. Also was haben wir, was gehört der Gemeinde? Da sind wir ganz schnell auf die Schule gekommen, auf das Bürgerhaus mit der angeschlossenen Turnhalle. Die Schule hat auch zwei Turnhallen, also da hatten wir schon mal große Räumlichkeiten, wo man eventuell auch ja, Menschen unterbringen kann, falls es notwendig würde. Und eben unsere Kindertageseinrichtung, die wir da haben und eben eine Seniorenbegegnungsstätte gibt es auch noch. Also so hatten wir die Liegenschaften, die relativ gut im Ort verteilt liegen, wo wir gesagt haben, da haben wir zumindest die Möglichkeit, frei drüber zu verfügen im Fall der Fälle und können sagen, wir nehmen uns das und bestücken diese Standorte dann entsprechend mit Leuchtturmwärtern und mit Dingen, die man dann eventuell braucht. So, also haben wir weiter überlegt, wer könnten denn diese Leuchtturmwärter sein? Und dann sind wir aber auch schnell zu dem Schluss gekommen, kann Feuerwehr nicht abbilden. Das ist einfach nicht unsere Aufgabe. Und dann haben wir die Politik angeguckt und unseren Bürgermeister haben gesagt, so jetzt müssen wir uns mal überlegen, wen nehmen wir denn da? Und für uns als Feuerwehr war es die logische Konsequenz zu sagen, es gab ja Menschen, die sich mal zur Wahl gestellt haben und 5 Jahre lang Verantwortung für den Bürger tragen wollen. die fragen wir doch mal als erstes, unsere Gemeindevertreter, die Fraktionsvorsitzenden, die Parteivorsitzenden. Und dann waren wir wieder in dem Bild zu sagen, jetzt brauchen wir unseren Arbeitskreis Feuerwehr mit den politischen Vertretern, um eben die Politik in dieser Breite mit an den Tisch zu kriegen. Und auch die Grundsatzidee zu sagen, so einen Plan entwickeln kann man im kleinen Kämmerlein machen, man kann das aber auch größer machen. Und dann mit der Politik zusammen, weil eins war uns klar, wenn wir so einen Plan entwickeln, der wird irgendwann Geld kosten. Irgendwelche Punkte werden kommen, die teuer werden. Und da macht es viel mehr Sinn, den Plan gemeinsam mit dem Geldgeber, will ich das mal nennen, zu entwickeln, um ein Grundverständnis für die Problematik auch da zu haben und auch eine enge Abstimmung zu haben, was wollen wir denn überhaupt? Ne? Also wir neigen ja als Feuerwehr manchmal dazu, dass wir sagen, so Gürtel, Hosenträger, Fallschirm, Sprungtuch muss alles mit. Ne, wenn man sich gewisse Einsatznormungen oder Fahrzeugnormungen anguckt, was wir da alles durch die Gegend fahren, wo du dann manchmal sagst, das muss ich jetzt nur kaufen, damit ich Feuerwehrschutzsteuermittel kriege, das ist doch Quatsch, das brauche ich im Leben nicht, aber ich muss es kaufen. Und da dann auch vielleicht mal so ein bisschen die Politik eben mitzunehmen und auch mit Realismus an die Sache ranzugehen. Was ist wirklich, wirklich notwendig? Worüber müssen wir uns auch finanziell Gedanken machen und was lassen wir weg, weil wir es einfach nicht leisten werden können?
Da möchte ich mal kurz, bevor wir weiter da einsteigen, zu der politischen Diskussion nochmal kommen, Ralf. Mir sind zwei Punkte aufgefallen. Erstens, die Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehr bekommen ja eine Sonderbehandlung, in Anführungszeichen. Die dürfen ins Feuerwehrgerätehaus. Und zweitens, ihr wollt die Politiker mit einbinden. Da interessiert mich, wie ist denn da eigentlich die politische Diskussion gekommen? Also ist die erste Frage überhaupt hochgepoppt oder war das überhaupt gar keine Diskussion? Und wie haben die Politiker bei euch im Gemeinderat darauf reagiert, dass sie im Krisenfall auch Verantwortung übernehmen sollen?
Um auf die erste Frage mal zu antworten, bekommen die eine Sonderbehandlung, die Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehr? Aber die Frage hat sich eigentlich gar nicht groß gestellt. Denn so wie Jan das schon geschildert hat, sind die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr, auch die Kameradinnen, auch nicht rund um die Uhr verfügbar. Die haben ja alle, weil es eine ehrenamtliche Feuerwehr ist hier, auch einen Beruf, dem sie nachgehen müssen. Und wir dürfen nicht erträumen, dass, wenn irgendwo Strom ausfällt, dass das sich so auswirkt, dass niemand mehr arbeitet. Die Leute müssen ja auch weiterarbeiten. Die sind ja in Berufen, die teilweise wirklich notwendig sind, sodass wir nur auf einen gewissen Prozentsatz der Mitarbeiter oder der Kameraden hier in der Feuerwache einfach auch angewiesen sind, die hier ihren Dienst tun. Die haben alle ein Zuhause, die haben alle eine Familie. Das muss auch versorgt werden. Und in dieser besonderen Situation ist es notwendig und von uns als notwendig erachtet worden, dass natürlich selbstverständlich die Familie hier einen Anlaufpunkt hat. Die dürfen auch zu den anderen, ich bleibe mal bei dem norddeutschen Begriff Leuchttürme, da dürfen die natürlich auch hingehen, weil da vielleicht Freunde und Verwandte und so auch sind. Aber hier ist schon eine besondere Situation. Es heißt immer, hey Papa, was machst du denn da gerade? Ja? Und da ist natürlich immer eine gewisse Sorge auch mit verbunden. Die zweite Frage bezieht sich auf die Politiker, dass wir die mit einbinden. Wir haben überlegt, wen setzen wir denn als, und ich bleibe bei dem norddeutschen Begriff, Leuchtturmwärter eigentlich ein? Da haben wir überlegt, welche Aufgaben sind damit verbunden mit so einem Leuchtturmwärter? Der Leuchtturmwärter muss es gewohnt sein, Personen Anweisungen zu geben. Der muss dafür sorgen, dass man kommunizieren kann innerhalb von einer größeren Gruppe. Und das werden nicht nur 10 oder 20, die dann bei so einem Leuchtturm sein an Personen, vielleicht Mitarbeiter, ja, aber es wird auch einfach Einwohner geben, die da hinkommen und die muss man irgendwie einfangen. Und wen hat man immer zur Verfügung? Man hat immer irgendwelche Fraktionsmitglieder und Fraktionsvorsitzende, die da sind, egal wie die politische Landschaft ist. Und da haben wir gesagt, wir nehmen die Fraktionsvorsitzenden mit, die es gewohnt sind, Sitzungen zu leiten, da eine gewisse Struktur reinzubringen und auch für eine gewisse Ordnung, Systematik und so weiter zu sorgen. Natürlich wird nicht ein Fraktionsvorsitzender 24 Stunden Dienst in einem Leuchtturm machen. Nein, das gibt es immer Vertretungen. Und wir haben diese Vertretungsregelungen und auch die Besetzungen dieser Leuchttürme festgelegt mit den Fraktionen. Und da gab es, ich glaube, gar keine Diskussion darüber, weil keiner einen anderen Vorschlag hatte. Denn wir können keine Firmeninhaber oder Feuerwehrleute oder Angestellte in der Gemeinde dafür nutzen. Wir haben 220 Mitarbeiter in der Gemeinde, aber das sind hauptsächlich Erzieher, Reinigungskräfte, Hausmeister und die Hausmeister werden für Kurierdienste und dafür auch benötigt, dass der Betrieb vor Ort an diesen Leuchttürmen aufrechterhalten werden kann, genauso wie die Leute vom Bauhof. Denn das normale Leben muss ja auch weitergehen. Alles, was wir an den Leuchttürmen machen und in der Feuerwehr machen in so einer Krisensituation, das ist eine Zusatzbelastung. Und da muss auch ein gewisser Wechsel da sein.
Also ich bin tatsächlich auch beeindruckt, Andreas. Ich folge dir für das, dass die Gemeinde Ellerau war richtig, ja. Oder? Ralf, habe ich es richtig ausgesprochen?
Top, danke. Richtig, genau, hundertprozentig, ja.
Also für das, dass ihr gerade mal 6.200 Einwohner habt, habt ihr das bis hierhin schon mal also richtig gut durchexerziert, für mein Empfinden. Ich finde auch den Weg zu sagen, das kann die Feuerwehr nicht leisten und das ist auch nicht die Kernaufgabe der Feuerwehr, diese Leuchtturmwärter zu stellen und die müssen aus der Politik kommen. Das finde ich eine hervorragende Idee und ich bin da beim Jan. Natürlich fällt es hinterher in der Argumentation wesentlich leichter, Geld und Arbeitsbereitschaft dafür einzusetzen, wenn man selbst mit dem Problem konfrontiert ist als Entscheider. Wenn ich nämlich selbst mich mal in die Situation eines Leuchtturmwärters reinversetzen muss, dann werde ich feststellen, oh, ich brauche dafür ja gewisse Dinge, dass ich die Arbeit wirklich gut machen kann. Also finde ich einen sehr guten Weg, den ihr gegangen seid, sehr clever. Und ich muss an der Stelle schon mal sagen, die eigentliche Erstfolgenlänge, also Podcast-Folge Nummer 1, wie macht Ellerau sich sicher für den Stromausfall? Oha. Ist jetzt vorbei. Aber wir stecken mitten im Thema. Wir stecken sowas von mitten im Thema. Ich würde sagen, wir haben noch nicht mal die Hälfte besprochen von dem, was da bei euch läuft. Und deswegen machen wir jetzt da direkt eine zweite Folge draus. Bleibt dran, die zweite Folge kommt. Nächste Woche wird die freigeschalten oder in 2 Wochen, das kann ich euch noch nicht sagen. Aber wir bleiben dran, weil das Thema interessiert uns brennend. An der Stelle schon mal danke fürs Einschalten, fürs Zuhören. Gebt uns gerne Feedback, ob es für euch wichtig war, ob es für euch gut war, ob ihr vielleicht selber auch so ein leuchtendes Beispiel seid. Vielleicht nicht mit Leuchttürmen und Leuchtturmwärter, aber mit anderen Themen, die ihr schon angegangen seid in eurer Kommune. Wir freuen uns drauf. Ein kurzes Servus aus Bayern.
Tschüss. Tschüss, tschüss. Bis nächstes Mal.
Genau. Von mir auch ein Tschüss.
Willst du mehr von Crashkurs Krise hören? Dann gehe auf hallo.debug.eu/podcast und melde dich an. Du bekommst exklusive Bonusfolgen, neue Folgen schon vor der Veröffentlichung und kannst selbst Fragen einreichen. hallo.debug.eu/podcast. Sei dabei!